Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Heute machen wir eine Zeitreise zurück in die frühen 70er Jahre, in eine Zeit, als deutsche Texte in der Rockmusik neu und ungewöhnlich waren, als der sogenannte Krautrock seine große Blütezeit hatte und Bands wie die Tonsteine Scherben, Grobschnitt und Kran als Inbegriff der alternativen Musikszene standen. Dass neben der Krautlegende Kran in Ulm auch eine Formation namens Professor Wolf mit 3F existierte, ist heute nicht mehr ganz so präsent. Die Band gründete sich 71 und spielte eine Mischung aus Progressive Rock, Blues, Jazz und Klassik, also genau jene Verquickung von Stilarten, die man seinerzeit eben als Krautrock bezeichnete. Heute bei uns zu Gast ist Friedrich Herrmann, der sich unter dem Namen Friedrich Glorian in den letzten Jahren als Künstler einen guten Namen verschafft hat und der einst bei Professor Wolf die Leadgitarre, Bluesharp und den Gesang übernommen hat. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Friedrich.
Ja, hallo, ich freue mich auch und ganz speziell, dass ich vom Chef selber eingeladen bin.
Es ist mir eine Freude, denn tatsächlich kann ich mich, da sieht man mal wieder, wie jung wir sind, zumindest ein bisschen an die Mitte 70er erinnern. An euch allerdings muss ich zugeben nicht, aber bleiben wir jetzt doch mal noch ganz kurz in der Gegenwart, damit wir wissen, wer mir hier eigentlich gegenüber sitzt. Du bist als Künstler in Ulm zugange. Was machst denn du aktuell so ganz genau?
Völlig andere Richtung. Ich bin inzwischen im Bereich experimentelle Musik. Ich arbeite für Tanzprojekte, wie jetzt zum Beispiel gerade das neue Projekt der Strado, Compagnia Danza im Stadthaus Ende des Jahres zum Thema Schneider von Ulm, schwere Flügel, da mache ich die Musik. Ich hatte vor kurzem eine interaktive Ausstellung Multimedia mit Video und Performances im Museum zum Thema Donau, also in dieser Richtung einfach.
Wie lange bist du jetzt schon wieder in Ulm? Du warst zwischendurch mal weg, habe ich gelesen.
Ja, ich war ziemlich lange weg, bin 2001 wieder zurückgekommen wegen Krankheit meiner Eltern, musste mich um meine Eltern kümmern und bin seither in Ulm hängen geblieben.
Bist seither in Ulm hängen geblieben und künstlerisch aktiv. Du sagst, dass gut aktuell gerade diese beiden Projekte, also fast schon eher, also Musik einerseits für die für den Domenico und andererseits einfach auch Installationsgeschichten. Was hast du die letzten 10 Jahre quasi so gemacht? Bist du immer in dem Sektor Musikinstallation gewesen oder
das hat sich ziemlich hin und her entwickelt. Also ich habe lange Zeit Musiktherapie gemacht, habe mich ausgebildet, habe selber ausgebildet, habe Kurse gegeben, Körperarbeit und Konzerte weniger. Das kam dann erst wieder Anfang 2000, zu dieser Zeit Weltmusikprojekte. Ich hatte ja zwischendurch in Indien Musik studiert, auch Perkussion und Gesang. Und habe dann mit Leuten, mit Musikern aus den verschiedenen kulturellen Bereichen Projekte zusammen gemacht. Das hat sich dann immer mehr in Richtung zeitgenössische Musik entwickelt.
Ich sehe schon. Also dieser Mann ist nach wie vor immer noch schwer aktiv und lange, lange Zeit zurück, nämlich Anfang der 70er, 70, 71. Gab es eine Band, in der er in die Gitarre griff und die Bluesharp bespielte und auch gesungen hat. Und über diese Band wollen wir heute reden. Und damit wir jetzt einfach mal wissen, von was wir dann eigentlich die nächste Stunde reden, haben wir jetzt natürlich auch was von dieser Band im Player. Ja, im Player. Also er hatte auch ein schönes Vinyl mitgebracht, aber ich habe gesagt, lass uns die Kompaktdisc spielen. Und zwar, da ist ein Radiomix drauf. Der Radiomix von Hetzjagd, ist der nachträglich noch gemacht worden oder wurde der damals schon als Radiomix angelegt?
Nee, der ist nachträglich für diese Reissue, diese CD, die 98 erschienen ist, wurde der nochmal speziell abgemischt speziell für Radio, für solche Zwecke.
Professor Wolf, Hetzjagd. Professor Wolf, 3F, Hetzjagd im Radiomix. Wir haben heute zu Gast den Friedrich, der seinerzeit in dieser Band genau gespielt hat. Band, die aus Ulm kam. Und irgendwie muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Stück jetzt gerade zum ersten Mal gehört. Ich musste unwahrscheinlich, ich weiß gar nicht, an wen ich zuerst denken soll, aber als allererstes fällt mir eigentlich Deep Purple zur Zeit von Layla und April und so ein, ne?
Ja, das waren Vorbilder. Also Deep Purple haben wir zum Teil gehört und die ganzen Prog-Rock-Gruppen, die es damals gab oder Symphonic Rock und so weiter.
Ja. Heute Thema in der Plattform ist die Ulmer Formation Professor Wolf 71 gegründet. Ich bin korrigiert worden und nach nur einem Tonträger wieder verschwunden. Dennoch ranken sich Mythen um diese Zeit und vor kurzem erschien sogar eine neue Auflage der Original-LP. Friedrich, die ausgehenden 60er, frühen 70er waren das Umfeld, in dem du und vier weitere Musiker die Formation gründeten. Wenn man in Foren querliest, stolpert man immer wieder über den Begriff Ulmer Supergroup. Kanntet ihr euch denn schon alle? Wart ihr alle schon so richtig dabei damals, dass man auf so einen Begriff kommt?
Ja, kann man schon sagen, wir waren alle. Ja, ich zum Beispiel habe mit 15 angefangen, in einer Band zu spielen. Die anderen waren schon auch in die Richtung. Das fing damals doch auch schon sehr jung an. Und die kamen aus den verschiedensten Gruppen. Der Bassist Mondo Zech hatte zum Beispiel mit mir zusammen bei einer Gruppe gespielt, die hieß Second Thoughts. Die fing wirklich 65 an mit 15 Jahren. War eine der jüngsten Bands Süddeutschlands. Klaus Peter mit Romy Schickle dann später in der Gruppe, die Brandenburg hieß. Das war, bevor es Professor Wolf gab, die super Gruppe in Ulm, die schon damals angefangen hat, eigene Songs zu schreiben. Vorher wurde ja immer, war das ja alles, was man heute sagt, Coverbands. Mhm. Die haben eigene Musik gemacht, allerdings noch in Englisch.
Und ihr habt euch zusammengefunden, in dem Fall 69, 70?
Das war Ende 69, Anfang 70. Brandenburg hat sich aufgelöst, irgendwann im Frühjahr 70. Und die haben neue Leute gesucht. Also Klaus Peter und Sammy Sommermeier, der ist ja auch bekannt hier in Ulm. Die wollten weitermachen, hatten dann den Bassisten, den Mondo Zech, mit ins Boot genommen. Und ich habe die irgendwann zufällig getroffen, weil die Musiker kannten sich ja damals alle und waren auch oft zusammen. Und habe mich angeboten, wenn ihr eine neue Band, ich war gerade frei, wenn ihr eine neue Band habt und sucht einen Gitarristen, ich mache gerne mit. Wir waren erstmal zu viert und es ging noch darum, einen Organisten zu finden. Das hat aber dann länger gedauert.
Und dann habt ihr einfach mal losgejammt. Wo habt ihr geprobt?
Proben war natürlich das gleiche Problem wie heute. Es gab keine Proberäume. Wir haben es versucht, zum Teil im Konzertsaal, zum Teil im alten Theater. Also Konzertsaal ganz aktuell. Ja. War die Wiege für uns auch damals, wie für viele andere Gruppen. Club 20, altes Theater, in einem der Türme der Pfadfinder an der Donau. Das ging so hin und her, was gerade frei war.
Ja. Echt? Im Konzertsaal konnte man proben?
Ja, da gab es so Absprachen dann, weil wir hatten ja öfter dann auch im Konzertsaal gespielt, Gigs gemacht und musste man halt mit dem Chef absprechen, ob das geht, ab und zu mal.
Wie war das musikalische Umfeld zu dem Zeitpunkt? Gab es da auch die Herren von Kran schon zum Beispiel?
Es gab die Gruppe, die hieß Incest, war eigentlich eher noch eine Jazzgruppe. Die haben gerade auch 71 dann angefangen. Wir hatten zusammen den ersten Auftritt, also als der erste Auftritt von Kran war mit uns zusammen bei einem großen Fest. Das hieß ganz früher mal Ball der Jugend. Das wurde dann umbenannt in Explosion. Das war so eine interaktive Mitmachgeschichte mit allen möglichen Aktionen für die Leute in der Donauhalle. Da hat Kran das erste Mal, also unter dem Namen Kran, gespielt.
Und wann und wo fand euer erster Auftritt statt? Weißt du das nicht?
Der fand statt, und zwar war das 71 im Dezember in der Teutonia, in der Friedrichsau.
Also in der Friedrichsau im Teutonia?
Ja, das war alles noch privat organisiert. Die ganzen Mütter kamen, die ganzen Familien.
Das ist interessant, wenn ich heute an die Teutonia denke, da fallen mir nur schreckliche Coverbands, Country-Sänger oder Singer-Songwriter mit der Gitarre maximal noch in der Hand, aber ganz bestimmt keine progressive Rockband ein. Ne?
Nee, das war ganz einfach. Wir mussten einen Raum finden, eine Möglichkeit finden, der für uns finanziell günstig war. Wir hatten ja keine Kohle zu der Zeit. Und es ging auf Eintritt, wir mussten nichts zahlen, einen bestimmten Teil von den Eintrittskarten vom Eintritt dann abgeben, so auf prozentueller Ebene dann.
Und das war also 70, sagst du, oder?
Nee, das war 71.
Das war 71 dann schon. Ja. Da habt ihr schon eine Platte im Kopf gehabt, oder?
Nee, das war 70. Entschuldigung, das war 70 im Dezember, am 20. Dezember.
Also im Winter, ja. Und stand dann schon irgendwie so im Raum, ja, wir würden eigentlich ganz gerne einen Longplayer aufnehmen, oder ist das eine Geschichte, die dann, ich meine, über den Longplayer wollen wir nachher auch ausführlich sprechen, aber war das so ein Ziel von euch? Also wir nehmen jetzt eine Langspielplatte, eine 33er auf und gehen auf Tour und werden bekannt.
Ja, es ging ja erstmal darum, eine Liveband zusammenzustellen. Und wir waren ja noch nicht vollständig. Wir waren ja erstmal nur zu viert, haben unbedingt einen Organisten noch mit drin haben wollen in der ganzen Geschichte und hatten keinen gefunden. Das war so im Experimentierstadium und haben einfach mal ausgelotet, was möglich ist mit Gigs. Hauptsächlich hier in Ulm. Club 20 war so der Heimatclub hier in Ulm, in dem alle Gruppen gespielt haben. Das war noch nicht so die große Frage. Es ging auch mehr darum, Stücke zu schreiben, zu sehen, in welche Richtung geht's. Ursprünglich, ganz am Anfang, war ja noch viel Englisches mit drin, mit englischen Texten. Und dann kam irgendwann diese Entscheidung, es kam ein bisschen später, dann kurz danach, deutsche Texte zu machen. Es hat aber auch noch eine Geschichte, da können wir auch gleich drüber reden.
Deutsche Texte war dann eine bewusste Entscheidung.
Es war eine
oder war es ein irgendwie so, das machen wir jetzt einfach
nee,
mal?
Nee, das war eine bewusste Entscheidung, weil wenn ich jetzt wir sage, meine ich hauptsächlich Klaus-Peter Schweizer, der die Texte geschrieben hat, die sich mit unserer Realität auseinandersetzen. Also okay, damals war ja auch eine sehr hochbrisante politische Zeit mit gesellschaftlichen Hintergründen, politischen Hintergründen, persönlichen Hintergründen, wo wir uns befinden in dieser Situation im Augenblick in Bezug zur Gesellschaft, zu unseren Eltern und so weiter. Und haben dann gesehen, wenn wir diese Information, diese Botschaft rüberkriegen möchten und wir hier in Deutschland auftreten, ist es eigentlich vernünftig, Deutsch zu singen.
Da wart ihr eigentlich ziemlich vorne weg mit dabei, muss man mal ganz klar sagen.
Wir waren mit vorne weg. Man muss sagen, vorher war die ganze Schlagergeschichte da mit deutschen Texten und alle haben sich gewehrt gegen deutsche Texte, weil deutsche Texte war Synonym für Roy Black oder schmalzige Schlagertexte. Die ersten waren wahrscheinlich Flo de Cologne überhaupt, die waren ja eine richtige Polit-Rock-Band. Dann Tonsteine Scherben, bekannt, Rio Reis ist sowieso sehr politisch engagiert. Ihre Kinder aus Nürnberg, die nicht mehr so politisch, die eher Richtung Rock-Pop gingen. Und wir dann noch mehr in Progressive-Rock und schon soziale politische Ansprüche hatten. Also das waren die ersten vier Bands überhaupt.
Mhm. Und da habt ihr ja im Prinzip, dadurch, dass ihr dann das Ganze auf Deutsch gemacht habt, spricht jeder kann es verstehen. Und du sagst, ihr habt schon durchaus auch einen politischen Anspruch gehabt. Frage ich mich, habt ihr euch als Teil einer Jugendbewegung verstanden? Also ihr wart ganz klar politisch, war das schon auch so ein Ding? Wir sind Teil dieser neuen nach 68er Geschichte, was jetzt passiert war im Land. Und habt dieses Ding dann auch gerne für euch angenommen?
Ich glaube, man kann es gar nicht so bewusst sehen, wenn ich zurückblicke. Wir haben das einfach gemacht, wenn ich zurückblicke. Wir haben es einfach gemacht, weil es anlag für uns, weil diese Auseinandersetzung von uns persönlich da war, als Person, als Musiker. Und wir sind einfach in diese Zeit reingeschlittert und sind dann auch über diese Texte, über diese Auseinandersetzung in Konzerte gekommen. Also ich muss noch dazu sagen, war ja diese ganze Bewegung entstand von selbstverwalteten Jugendzentren, die ja auch sehr politisch war, ausgelegt war. Und da gab es natürlich jedes Mal heiße Diskussionen nach den Konzerten, weil wir hatten ja irgendwas ganz Bestimmtes angeregt mit unseren Texten inhaltlich und die Leute wollten nachher drüber reden und viele von denen waren sehr fit auch, ne, thematisch.
Ja, wir sind mittendrin in unserer Plattform heute rund um die legendäre Ulmer Band Professor Wolf mit 3F. Ich finde das immer wieder faszinierend, gucke ich immer wieder das Cover an. Ihr habt ein einziges Album, genau über dieses Album möchte ich nach der nächsten Musik sprechen. Wie ist es entstanden und was hat es genau damit auch? Wenn ich dieses Album anschaue, es hat damals typische, lange, epische Stücke drauf, eigentlich nur 5 Stück, in Anführungszeichen nur. Würdest du jetzt spontan aus dem Bauch raus sagen, welches war das Politischste?
Hetzjagd,
was wir vorher gehört haben.
Das hatten wir gerade, ja.
Okay. Ich habe jetzt drin liegen Hans im Glück, das ist die Nummer 2. Was fällt dir dazu
ja,
an?
Ja, Hans im Glück ist eine Geschichte, die mir auch passiert ist. Also, dass ich von zu Hause abgehauen bin und war irgendwo auf der Autobahn und bin einfach weg, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und das ist genau die Geschichte, die da erzählt wird, was mit dem passiert, mit den Menschen da drin.
Professor Wolf Hans im Glück. Haben wir jetzt ein bisschen früher rausgezogen. Das ganze Teil geht nämlich 7,45 oder sowas. Damals eigentlich typisch, diese Länge. Heute zu Gast ist Friedrich Herrmann. Unser Thema ist die Band, in der er vor 40 Jahren spielte, nämlich Professor Wolf. Friedrich, euer Album wurde von einem seinerzeit mit einem sehr populären Produzenten eingespielt, nämlich Eckhard Rahn. Rahn war auch Produzent der Band Ihre Kinder, die ja bis heute mit als die Urväter des deutschsprachigen Rocks gelten. Wie kam es dazu? Wie seid ihr zu diesem Mann gekommen?
Es ist vielleicht ein bisschen ein Missverständnis. Der Eckhard Rahn war im Vorfeld an uns dran, ist auf uns aufmerksam geworden, weil die Brandenburg-Leute zusammen mit Karl-Heinz Gern, der damals Manager war von Brandenburg, nach München gefahren sind. Und sind ganz frech zu Eckhard Rahn gegangen, zu der Schallplattenfirma, und haben die Gruppe vorgestellt. Rahn war zwar ein paar Mal in Ulm, hat uns angehört, hat uns Tipps gegeben, auch musikalisch, inhaltlich, hat sich aber dann doch entschlossen, uns nicht zu produzieren. Dann ist aber dafür Jonas Post eingesprungen oder hat uns dann übernommen, der ja schon Ihre Kinder produziert. Jonas Post ist jetzt ein Sohn von der großen Fotofirma Post, der uns letztlich produziert hat, also der die LP produziert hat.
Das ist ganz witzig, nämlich das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist diese Mythen und diese verschwimmenden Konturen, die oft nach so vielen Jahren einfach, auch jetzt durchs Internet natürlich. Ja. Internet ist ja ganz interessant. Ihr seid im Internet eigentlich relativ präsent. Du sagst, du warst sehr überrascht. Jetzt gehen wir mal ganz kurz in der Geschichte zurück. Das Album wurde nämlich
98 als CD, als Digipack auf Deutsch, Digitalpackung, wieder rausgebracht von der Firma in Berlin, die sich spezialisiert hatte auf Deutschrock. Ich habe das verhältnismäßig spät 2000 gekriegt, weil ich vorher in Frankreich war, bin dann wieder nach Ulm zurück, und Karl-Heinz Gern hat mir die CD vorbeigebracht, und ich habe dann gleich nachgeguckt und der Google Professor Wolf reingegeben und war völlig überrascht, dass ganz viele Einträge waren im Internet, in Blogs, junge Leute, also ich bin jetzt etwas ältere Generation, ich sage einfach junge Leute, jüngere Generation, die sich für die Gruppe interessiert hatten, und zwar nicht in Deutschland, sondern überraschenderweise Brasilien, Japan, USA, Korea und so weiter.
Und plötzlich hattest du dieses Digipack in der Hand, war so eine Art Zeittrip, oder? Also plötzlich die Platte nochmal in der Hand. So.
Ja, weil ich ja inzwischen in eine ganz andere Richtung gegangen bin und damit eigentlich nichts mehr Mut hatte. Die hatten dann auch noch eine Veranstaltung irgendwann, ich glaube 2002, mit Kran Professor Wolf, bei der ich dann doch nicht mitmachen konnte. Hatte das Ding in der Hand, hatte im Internet gesehen, dass die überall fragen, wer ist die Gruppe überhaupt? Da gibt's keine Informationen, habe mich dann kurzfristig entschieden. Ich mache erstmal eine MySpace-Seite und dann kurz drauf eine richtige Website über die Gruppe selber. Und seitdem ist da ganz interessanter Austausch entstanden mit Leuten, die, ich finde es ganz toll eigentlich, wie die damit umgehen, wie die das sehen und sich damit auseinandersetzen.
Gehen wir nochmal zurück zum Album. Wo habt ihr das aufgenommen damals?
Das wurde in Stuttgart aufgenommen. In Stuttgart. Im Jankowski-Studio. Der Horst Jankowski, ja, damals ein ganz, ganz bekannter Musiker. Eigentlich kam er aus so einem Populär-Jazz-Richtung und hatte ein großes Orchester, glaube ich auch. Hatte ein eigenes Studio. Wir waren dort im Studio, ja, haben aufgenommen.
Und ihr habt, haben wir jetzt vorher gehört, also wir haben den Unsinn jetzt gekippt. Es war also nicht Eckhard Rahn, der produziert hat, sondern
Jonas Post.
Hat der euren Sound maßgeblich beeinflusst? Habt ihr da plötzlich anders geklungen?
Nee, wir hatten unseren eigenen Sound. Wir hatten einfach nur von Eckhard Rahn schon ein paar Hinweise bekommen. Zum Beispiel, wenn ihr eure Mehrstimmigkeit macht, singt gerade. Damals gab es ja Crosby, Stills and Nash schon, die diese Mehrstimmigkeit hatten und gerade gesungen hatten und keinen Vibrato im mehrstimmigen Gesang reingemacht haben. Die ganzen anderen Ansätze, musikalisch, kompositorisch, Arrangement, die stammen von uns, hauptsächlich auch von Romy Schickle, der hat sehr viel arrangiert, und Klaus-Peter hat viele von den Songs auch geschrieben, hat Vorgaben gegeben. Wir als Musiker innerhalb der Gruppe haben dann unsere Meinung dazu, unsere Vorstellungen dazu verwirklicht, also welche Akkorde, welche Solis und so weiter.
Stücke sind im Studio, aber keine entstanden. Ihr habt das alles schon am Start gehabt.
Die Stücke waren schon am Start, aber es war das erste Mal, dass wir überhaupt im Studio waren. Deswegen ist es alles verhältnismäßig grob. Es kommen noch viele Fehler vor. Es wurde ja damals so noch so aufgenommen über zwei Stereospuren. Wir konnten nichts mehr nochmal überspielen, sondern das Stück musste in einem Durchgang aufgenommen werden. Das instrumentale Gesang wurde nachher gespielt. Wir konnten vielleicht noch ein Solo, wenn wir das freigelassen haben, konnten wir wieder drüber spielen. Aber letztlich waren das doch zwei Stereospuren, die dann fertig waren.
Wart ihr mit dem Ergebnis zufrieden? Wie ihr es das erste
schon,
Mal gehört habt?
Ja, wir waren zufrieden, weil das ist war für uns die erste Mal überhaupt diese Freude oder dieses Glück, dieses unsägliche Glück, eine LP zu produzieren, so weit zu kommen überhaupt als Band.
Und wie muss man sich das vorstellen? Wie ist die vertrieben worden? Ihr seid, glaube ich, bei Kuckuck gelandet, ne?
Nee, wir sind bei Metronom gelandet. Aha. Das ist jetzt eine lange Geschichte. Es gab verschiedene Labels damals. Die Hauptfirmen haben so Labels für Krautrock und psychedelische Musik aufgebaut, über die sie dann diese deutschen Gruppen vertrieben haben. Wir haben verschiedene Labels angeschrieben und es war erstmal eine ziemlich lange Reise, bis wir irgendwo gelandet sind, und Metronom hat dann irgendwann zugeschlagen.
Wow, und dann stand das Teil plötzlich in den Plattenläden.
Ja, das stand in den Plattenläden.
Was ein gutes Gefühl, oder? Das erste Mal die eigene Platte im Plattenladen, ja, in Ulm,
ja,
irgendwo zu suchen.
Ja, natürlich, klar. Es ist, es ist schon toll. Es ist ein super Gefühl dann auch, ja.
Ging sie weg? War es ein Erfolg? Oder wie muss man
es
deuten?
Es war deswegen nicht ein Erfolg. Wir haben uns ja dann sehr schnell aufgelöst, weil ich glaube, es wurden 4 oder 5 Exemplare verkauft. Wir hatten dann einfach die Zeit nicht mehr, um auf Tour zu gehen und die Platte bekannt zu machen.
Tour, Live-Gigs und alles drumherum, das ist etwas, über das ich nach dem nächsten Stück mit dir auf jeden Fall nochmal reden muss. Heute bei mir zu Gast ist Friedrich Herrmann. Er ist der Gitarrist der legendären Professor Wolf gewesen.
Wow.
War. Ja, gut. Okay. War klingt immer so nach, er ist ja nicht mehr. Ja,
er
du
ist
spielst
noch,
ja. Okay. Ich habe jetzt einfach einen Track weiter geskippt auf der im Digipack. Ne?
Von welchen hast du?
Das heißt Missverständnis.
Ja, das ist ganz gut. Das ist eigentlich ein rein akustisches Stück mit einem Vier-Stimmen-Chorsatz.
Ja, heute zu Gast ist Friedrich Herrmann. Unser Thema ist die Band, in der er vor 40 Jahren spielte, nämlich Professor Wolf. Und das gerade eben, das war jetzt nicht Professor Wolf. Friedrich, hast du eine Idee, wer das sein könnte?
Nee,
ich habe es ihm extra nicht verraten.
Nee, ich muss passen, keine Idee.
Es ist aus dem Jahr 1971,
wow.
Und das war Lindenberg.
Das war Udo Lindenberg.
Das war Udo Lindenberg als Lindenberg aus seinem quasi, ich glaube, das erste Album ist das, und das nennt sich schlicht und ergreifend nur Lindenberg.
Okay, wow.
Ist ziemlich gut aufgenommen,
ja,
ne?
Ja, ja.
Wir hatten uns gerade nämlich drüber unterhalten, dass rein theoretisch das auch ein Stück von heute hätte sein können, ne? Also wäre ja nicht so abwegig irgendwie. Es gibt Bands, die heute so klingen. Du hast gerade eine erwähnt.
Die ein bisschen anders. Also diese Von Wolf, oder wie die heißen, Von Wolf, eine holländische Band, 3 Jungs, die unheimlich gut sind. Also die ganzen Cream-Sachen spielen zum Beispiel, die wirklich Musik aus dieser Zeit machen, aber die unheimlich gut sind. Ja. Also Udo Lindenberg ist interessant, weil es gibt, Karl-Heinz Gern erzählt uns das immer wieder, diese Geschichte, dass er aus irgendwelchen Quellen weiß, dass sich Udo Lindenberg, der hat ja dann auch kurz drauf mit der ersten deutschen LP Daumen im Wind deutsche Texte gesungen und beruft sich wohl nach diesen Aussagen von, ich weiß nicht, niemand weiß, woher das kommt, dass es sich auf Professor Wolf, ihre Kinder, Tonsteine, Scherben und so weiter bezieht oder inspiriert ist.
Ja, ist ja nicht so abwegig und ist auch schön.
Ja.
Ja, hört man doch gerne. Klar. Dann sind wir nämlich auch bei dem Thema Live-Gigs. Du hast jetzt immer wieder den Herrn Gern erwähnt, den man ja heute eben im ganz anderen Zusammenhang kennt, nämlich als Leiter einer regionalen Rundfunkanstalt. Er war damals euer
Manager.
Hat euch kreuz und quer durch die Lande gejagt.
Ja, am Anfang, das war am Anfang Karl-Heinz Gern, dieser Übergang, weil er hatte ja Brandenburg gemanagt. Die waren Freunde, Klaus-Peter Schweizer, Karl-Heinz Gern. Und hat eben diesen Deal gemacht oder angerissen, diesen Deal mit der Plattenfirma, vielmehr mit Eckhard Rein, Jonas Post und so weiter. Wir haben dann andere Leute gekriegt, unter anderem den Hans-Dieter Nass, den ich jetzt grüße, Geburtstagsgrüße, der hat heute Geburtstag, der ist wieder in Ulm. Der hat uns dann gemanagt eine Zeit lang und dann gab es noch ein paar andere Leute, die uns durchgeholfen haben mit Gigs.
Ja, ihr hattet sogar mal einen Auftritt beim ARD Talentschuppen. So hieß das, ne? Kannst dich noch daran erinnern?
Ja, da kann ich mich sehr gut erinnern. Wir haben uns beworben. Das gab's regelmäßig. Nicht ARD, sondern SWF, Südwestfunk war das.
Schon wieder was Falsches im Internet gefunden?
Ja, das ist die ARD, aber das war in Baden-Baden, hat es stattgefunden. Da gab's diesen berühmten Moderator Dieter Bröttel. Die ältere Generation kann sich vielleicht noch erinnern. Mhm. Der hatte den Talentschuppen moderiert. Wir haben uns beworben, sind tatsächlich reingekommen mit Hindernissen, weil es gab unheimliche Probleme. Wir hatten zu viel Anlage mit bei der Ausscheidung. Wir hatten zu viel Anlage mit. Der Strom ging ständig flöten. Und die Ingenieure waren ziemlich sauer auf uns, aber wir haben dann irgendwann gesagt, das liegt nicht an uns, ihr müsst mal gucken, wie ihr euren Strom in die Pötte kriegt, und die mussten dann irgendwie raus und Strom von einem anderen Haus holen. Dann hat es wirklich funktioniert. Wir sind in die Auswahl gekommen, eine hochdotierte Jury, und zwar sind wir mit, das war einmalig damals, mit einer anderen deutschen Band, Rufus Zufall aus Aachen, reingekommen. Die haben beide Bands dann genommen, sie haben gesagt, wir sind zu gut, sie können uns einfach nicht ablehnen. Rufus Zufall, Udo Damm, der auch eine Zeit lang bei Grand Schlagzeug gespielt hat, der jetzt der Leiter ist der Popakademie in Mannheim.
Ja, kleine Welt, ne? Wie oft habt ihr live gespielt? War es ungefähr in dieser eigentlich relativ kurzen Bandphase?
Kann ich nicht mehr sagen. Also wir haben einigermaßen Gigs gehabt. Wir waren ziemlich viel unterwegs. Wir waren in Aachen eingeladen, dann von Rufus Zufall im großen Konzert. Wir waren in der Schweiz, wir haben mit einer Band gespielt, Krokodil, das war damals so die Schweizer Band, die große Schweizer Band, und verschiedene Gigs in ganz Deutschland, in Jugendzentren und bei Festivals und so weiter. Weiß es nicht mehr.
Gibt's einen Auftritt, an den du dich ganz besonders erinnerst, jetzt mal unabhängig von dem Talentschuppen? Wo du sagst, an den erinnere ich mich heute noch. Der war so chaotisch oder so toll.
Nee, chaotisch, es war immer chaotisch eigentlich im Grunde genommen, weil die ganze Organisation war ja überall chaotisch, war ja alles in den Kinderschuhen noch. Woran ich mich erinnere, ist ein Jugendzentrum in Aalen. Das war sehr politisch motiviert. Und wir hatten eine sehr harte Zeit, mit denen zu diskutieren, weil wir haben zwar unsere Texte geschrieben, aber wir hatten natürlich nicht die Hintergründe. Und die waren wirklich drin, also linke Intellektuelle, die sich wirklich bestens auskannten. Da gab es das ganze Problem mit Chile damals, und es ging dann in Teufelsküche, und uns haben einfach letztlich die Argumente gefehlt. Die haben uns in Grund und Boden diskutiert.
Ihr habt trotzdem gespielt hinterher.
Wir haben gespielt, ja.
Ja, lange gab es euch ja nicht. Es kam relativ bald nach den Aufnahmen des Longplayers dann sogar zur Trennung. Habt ihr euch so in die Haare gekriegt?
Nee, überhaupt nicht. Es ging, einer der Hauptgründe war, dass der Bassist, der Mondo Zech, Detlef Zech, eingezogen wurde zur Bundeswehr. Er hat zwar verweigert, hat es aber nicht geschafft. Es war damals nicht einfach, durchzukommen. Ich selber habe es auch gemacht, bin aber durchgekommen, glücklicherweise, weil ich einen Beistand hatte, damals einen katholischen Priester. Zum Glück, der war sehr offen. Der hat zum Beispiel so Beatmessen veranstaltet in der Kirche. Also das ist alles so mit diese ganze Atmosphäre, die hier geherrscht hat oder die es hier gab in Ulm. Das war ganz interessant. Der wurde eingezogen. Und auch unser damaliger Manager, die beiden mussten zum Bund dann, also zur zur Bundeswehr, haben aber dann irgendwelche psychologischen Tricks sich drauf geschafft, um wieder rauszukommen. Haben es geschafft, frühzeitig entlassen zu werden und mussten aber dann doch den Ersatzdienst machen. Also der Bassist Mondo Zech hat dann zusammen hier tatsächlich mit Ivo Gönner wie heißt der oben in Kubak? Der Sanitätsdienst?
Du fragst mich Sachen, ich bin ja kein Ulmer. Also ich meine, ich lebe schon in Ulm, aber ich bin kein alter Ulmer.
Bei den Arbeit ASB, ne? Genau.
ASB, okay.
Beim gut. ASB
hätte ich jetzt nicht gewusst.
Seinen Ersatzdienst abgeleistet.
Ah, okay.
Das war so der Grund, weil das war unklar alles. Die Situation hat sich hingezogen und dann war die Entscheidung irgendwann mal, wir hören auf. Es geht nicht mehr so weiter.
Hast du dann gleich noch oder habt ihr gleich noch weiter Musik gemacht oder war das so ein richtiger Cut?
Ja, es war erstmal schon ein Cut, weil wir waren ja mitten im Anlauf, also mitten im Abflug, im Abheben. Wir hätten es wahrscheinlich geschafft, irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Wir waren ja wirklich auf der Landebahn und hatten dann den Absturz. Das war schon für alle erstmal ein Schock. Klaus Peter und Mondo Zech, die hatten dann hier in Ulm eine neue Gruppe gegründet, wieder mit Sammy Sommermeier, die hieß Lady Vanessa. Bei mir hat's dann, ich bin dann irgendwann nach München, habe studiert an der Jazzschule in München und habe dann verschiedene Jazzbands gespielt dort. Romy Schickle, weiß ich gar nicht mehr, der hat sicherlich hier in Ulm noch in verschiedenen Bands gespielt, sein Studio aufgemacht. Der Schlagzeuger der kam ja ursprünglich aus dieser Tanzmusik-Szene. Es war damals Tanzmusik-Coverbands, die Schlager gespielt haben, englische Hits, ist dort wieder zurückgegangen. Wen gab's noch? Ja, das Klaus Peter Schweizer und so weiter. Klaus Peter Schweizer hat dann noch Karriere gemacht, ziemlich gute Karriere in Deutschland mit Songs 13 Tage, 13 Nächte ist ziemlich bekannt, Frankfurter Schnee und so weiter zu der Zeit.
Ja, und damit war es dann das zumindest mit der ursprünglichen Professor Wolf Formation. Es ging dann hinterher noch ein bisschen weiter und wie es dann weiterging danach, nach dem nächsten Song, jetzt habe ich nur die Nummer 4 drin liegen, Friedrich, die Nummer 4 heißt Das Zimmer.
Ja, es ist eigentlich ein Song über Hippies. Die endlich mal irgendwo ein Pärchen, das zusammen in Ruhe zusammen leben können.
Der letzte Kuss schmeckte so flach, ja doch, es war so leicht.
Professor Wolf aus dem Album, wie hieß das Album eigentlich?
Professor Wolf.
Ja, ja. Hatte keinen anderen Titel. War ja Debütalbum, genau. Heißen ja gerne so. Ja, die Folgeprojekte habe ich vorher angesprochen, die gab's dann. Ihr habt dann noch das eine oder andere Mal als Professor Wolf weitergemacht.
Ich habe die Gruppe weitergeführt, vielmehr den Namen, dann mit Romy Schickle, dem Organisten, Peter Bochtler am Schlagzeug, der ja mitverantwortlich war fürs Ulmer Zelt, also für die Gründung des Ulmer Zelts. War ein sehr guter Schlagzeuger damals. Wir haben zu dritt, dann immer wieder mit wechselnder Besetzung zu viert weitergemacht als Instrumentalmusik, mehr Richtung Funk, Rock, Instrumental, Experimental, so in die Richtung. Bin dann irgendwann nach München, habe an der Jazzschule studiert und habe dort auch nochmal mit Musikern im Umfeld der Münchner Szene weitergemacht, aber unter anderem Alex Grünwald von der Münchner Freiheit mit dabei und verschiedene andere Musiker aus dem Umfeld von Embryo zum Beispiel.
Das war das Professor Wolf Ensemble.
Das Professor oder? Wolf Ensemble war mit Romy Schickle, Klaus, Peter Gochler also, und dann Professor Wolf 3.
Also, Hammond Dühl hat das ja sehr schön vorgemacht, genau, ne? So mit die Never Ending Story, dann immer nochmal eine und 4 und 6 und 8 und was schlag mich tot. Heute machst du, haben wir ja vorher schon gehört, eigentlich noch immer Musik, hast aber einen anderen Ansatz. Weißt du, was die anderen treiben?
Romy Schickle hat ein Studio in Ulm. Studio 2 ist bekannt wahrscheinlich hier in Ulm. Klaus-Peter Schweizer schreibt immer noch Songs, kommt jetzt wieder auch zum Romy ins Studio und schreibt einen neuen Hit, hoffentlich. Dann ich ist klar, Detlef Mondo Zech ist gestorben, 95, der war Koryphäe, also war sehr bekannt im Bereich Palliativmedizin für Krebs, hat ein Studium gemacht, Medizinstudium, hat sich sehr speziell für den Bereich Schmerzen im Krebs eingesetzt und war international unterwegs. Michael Sammetinger, der Schlagzeuger, ist wieder zurück in den Schuldienst und ist 2008 verstorben.
Somit wird es auf jeden Fall nie eine Reunion geben im Original-Line-Up.
Nee, wir sind auch zu unterschiedlich. Es gab immer mal wieder Ansätze, wir haben immer mal wieder drüber geredet. Glaube ich nicht, nee.
So viel Geld könnt ihr euch gar niemand bieten, oder
wie? Nee, das ist nicht eine Frage von Geld, das ist, glaube ich, auch musikalisch und persönlich. Ja, wir treffen uns zwar und verstehen uns, aber ich glaube nicht, dass es musikalisch da dann noch irgendwas wird.
Das Album ist jetzt aber wieder als Vinyl, also richtig schön, es wird mit Clubcover und so, wow, ich bin begeistert. Wir haben es gerade vorher hier angeschaut, erhältlich, ihr habt eine Auflage von 1000 Stück gemacht, es gibt noch welche, ne?
Es gibt, die sind gerade erst rausgekommen, also genau die gleiche Version wie 71, also Jubiläum 40 Jahre bei Collectors Records in Berlin, Collector auf Englisch, collectorrecords.com, kann man sie bestellen, Professor Wolf, oder einfach gucken im Internet, also meistens wird ja prof.wolf geschrieben mit 3F, ganz wichtig, um die Webseite zu finden. Und es gibt Facebook-Seite, es gibt MySpace und so weiter. Gibt sehr viel eigentlich zu finden im www.
Ja, bei uns auf der Homepage in der Ankündigung von der heutigen Plattform ist auch dieses legendäre Video drin mit der Autogrammadresse Doppelpunkt. Ja. Das ist, was war das für ein Video?
Das Video ist der Auftritt beim Talentschuppen im Südwestfunk in Baden-Baden. Können wir auch nachgucken. Das ist auch auf YouTube. Einfach Professor Wolf, prof.wolf mit 3F. Und der Titel heißt Hans im Glück.
Das war das, was wir vorher auch schon gehört haben. Ja, ich würde sagen, damit sind wir eigentlich am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Friedrich, wie die Zeit vergeht, wenn man über alte Zeiten redet.
Ja,
aber wir leben
schnell.
Ja Gott sei Dank im Hier und Jetzt. Aber es ist immer wieder schön, einfach auch mal einen Blick zurückzuwerfen. Den haben wir heute gewagt. Wir haben zusammen mit dir, Friedrich Hermann, du bist ja eigentlich bekannter als Friedrich Glorian, was ja eigentlich dein Künstlername ist, unter dem du jetzt agierst.
Genau.
Ich habe dich ganz bewusst Friedrich Hermann genannt, weil wir ja in der Zeit zurückgegangen sind. Ne? Es war schön, mit dir über alte Zeiten zu plaudern. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, ich danke auch für die Einladung, hat mir auch Spaß gemacht und ich hoffe, dass es euch draußen auch Spaß macht, die Musik zu hören, obwohl die schon so alt ist, aber es hat doch immer noch ein bisschen Bezug zur heutigen Zeit auch.
Okay, das war die Plattform auf Radio Free FM. Auf der anderen Seite am Mikrofon war ich, Rainer Markus Falte, und jetzt wünsche ich einfach allen noch einen wunderschönen restlichen Abend.